auf einem seiner Missionsreisen, seiner Missionsmärsche, war John Wesley unterwegs gemeinsam mit einem Kameraden, mit einem Mann, der emotionell und psychisch in eine sehr schwere Zeit durchmachte. Er hatte echte Probleme, der Güte Gottes etwas abzugewinnen. Und während sie so wanderten und schlenderten so durch die Landschaft von einer Ortschaft zum anderen, sagte der Mann: Ich weiß einfach nicht, wo ich mit den Ängsten hin soll und kann diese Begeisterung, die du hast für Gott, einfach nicht nachempfinden. Ich kann das nichts abgewinnen. Genau in diesem Moment schaut John Wesley in die Landschaft und dann sieht er, wie eine Kuh über eine Steinmauer ganz neugierig guckt und die beiden Wanderer beobachtet. Fragt John Wesley den Mann: Weißt du, warum die Kuh über die Mauer schaut? Nein, sagt der Mann. Ich kann es dir sagen, sagt John Wesley. Na, warum? Na, weil sie nicht durch die Mauer gucken kann. Er sagt: Ich würde dich Mut machen. Genau wie diese Kuh. Über diese Mauer, die immer vor dir steht, die du als erstes siehst, diese Mauer aus Angst und aus Problemen, versuchen dein Augenlicht zu heben, wie diese Kuh, und da über und weg zu schauen. Und so neugierig wie die Kuh, auf Gott zu blicken und versuchen zu erkennen, was Jesus dir sagen möchte. In der Bibel finden wir viele Geschichten, die irgendwie in der aktuellen Zeit bei uns so vor den Augen so vorbeiziehen und in einer anderen Landschaft, in einer anderen Umgebung, mit anderen Leuten, aber fast dieselbe Geschichte wie damals sich wieder abspielt vor unseren Augen. Was sich damals ereignet hat, trägt sich heute unter uns immer wieder zu, wahrscheinlich, wie ich schon sagte, in einer anderen Umgebung. Wir bilden uns heute manchmal ein, und viele von uns bilden sich heute manchmal ein, dass sie aufgeklärt sind. Dass sie einen beachtlichen Wohlstand erreicht haben. Sie müssen nicht mehr zu Fuß laufen, wie John Wesley damals. Oder wie in der biblischen Zeit Jesus. Sie können mit dem Auto fahren. Sie haben es weit gebracht. Sie sind unabhängig. Wir bilden uns ein, wir sind fürchterlich schlau manchmal. Und wissen es heute alles viel besser. Und kennen es viel besser. Aber wenn sich dann mit einmal ein Problem ereilt, ich denke da zum Beispiel an Familien, denen es gut geht, die in ihrem Leben einfach immer Erfolg haben, denen es herrlich geht und denen gesunde Kinder haben und es wunderbar ist. Junge Menschen wie ihr, die stabil im Leben stehen, die was reißen wollen, die alles vor sich haben, die gesund sind, die sprießen vor Lust und vor Freude des Lebens. Joas und Corinna haben bestimmt einen riesen Schock gekriegt, als als dann dieser Unfall mit Luisa kam und ihr in eurer Familie, in eurer gesunden Familie erleben musstet, das ist nicht alles selbstverständlich. Durch ein kleines Missgeschick kann mit einmal alles uns aus der Hände gleiten. Es sind jetzt 3 Jahre her. Als nach der Neujahrsfeier mein Bruder, seine Tochter mit ihrem Mann nach Asunción zurück auf dem Weg waren. Sie waren in eurem Alter. Kannst du mal Fotos da? Das ist mein jüngster Bruder. Da ist der Fleck. Dort hinten ist das Denkmal. Kannst du mal ein anderes Foto? Da ist der Fleck auf der Straße. Auf 120 km/h ungefähr kamen sie aus dem Chaco und sind nach Asunción gefahren auf dieser Straße. Hier an der rechten Seite, die kamen genau von hier, wo wir jetzt stehen. Von der anderen Seite kam ein Auto angesoffen, waren die Kerle. 6 Mann da drin, wo eigentlich nur 5 Plätze waren. Den ganzen Tag gefeiert und dann haben sie sich vorgenommen, sie wollten an der Straße hier an der Seite irgendwo in einem Tümpel fischen fahren. Und da haben sie ihre Frauen begeistert mitzufahren und dann sind die 6 Mann in dem Auto von dort um die Kurve gekommen auf mindestens 140. Genau vor der Kurve war ein Mann, der fuhr auf 130 und den haben die überholt gerade. Und genau diese Kurve auf 140 kamen sie an und ihr seht, dass die Seitenränder da so ganz eine steile Kante haben. Und da ist das Vorderrad einmal abgedriftet von diese Kante runter. Und weil er nicht im Busch jagen wollte, hat er versucht, auf 140, 150 km/h einmal links zu reißen. Und mein Bruder, sein Schwiegersohn und Tochter kamen zwischen 2 Autos. Vor ihnen fuhr ein Auto. In gewissem Abstand kamen sie und hinter ihnen ein drittes Auto. Und genau sie dazwischen sind sie auf 140 zusammengeknallt. Und wie so eine Banane ist das Auto so um das andere rumgebogen und zusammengeklemmt und gleich in Flammen aufgegangen. Das Ganze explodiert. Und sie sind beide verbrannt. Und 5 Männer von die, was da in dem anderen Auto waren, auch. Einer ist rausgeflogen, ungefähr 70 Meter an der Seite im Strauch haben sie den gefunden. Der hat überlebt. Wisst ihr, das Leben stand auf den Kopf. Mein Bruder und seine Frau und seine beiden Söhne haben die Welt nicht mehr verstanden. Heute Morgen, als ich da noch gesessen habe, meine Predigt gearbeitet habe und gucke ich auf mein Handy, weil ich habe hier die Online-Bibel und dann kriege ich eine Nachricht. In Südtirol hat sich ein schweres Unglück ereignet. Ein Auto fuhr dort mit einer Reisegruppe aus Deutschland. 6 junge Urlauber erstarben. Laut Angaben der Feuerwehr 11 wurden verletzt, einige davon schwer. Laut einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur ANSA handelt es sich um junge Leute zwischen 22 und 23 Jahre, die aus der Disco kamen. Es waren Studenten. Heute Nacht, 1 Uhr. Diese jungen Leute haben alle eine Familie, die haben alle Eltern. Die haben alle wahrscheinlich Geschwister. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn sowas ein harmonisches Leben, ein Leben, wir bilden uns ein, wir haben alles im Griff, wir denken, das klappt, wir denken, das funktioniert, unser Leben läuft, wir haben ja alles. Zurück zu unserem Text. Wenn wir an unserem Text denken, zu unserer Predigt, haben wir auch so eine Situation. Und ich möchte euch heute jetzt mitnehmen, diesen Text zu lesen, gemeinsam. Ich habe extra eine Übersetzung mitgebracht, die nicht viele von euch gut finden, aber ich habe es extra gemacht. Ich habe es extra gemacht, damit ihr kritisch darauf guckt. Als sie zurück waren, kamen sie mitten in eine derbe Diskussion zwischen seinen Freunden und den Theologen, die von vielen Zuschauern verfolgt wurde. Die Menschen waren alle total aufgeregt, als Jesus dazu kam. Sie rannten ihm entgegen und sagten: Hallo Jesus, da bist du ja. Worüber diskutiert ihr gerade? Fragte Jesus. Ein Typ aus der Menge sagte: Mein Herr, ich habe gerade meinen Sohn hierher gebracht. Ich wollte Sie bitten, ihn gesund zu machen. Er kann nicht sprechen, weil ein fieser Geist in ihm ist und ihn kontrolliert. Wenn der Geist richtig loslegt, dann haut er ihn einfach um. Seine Spucke wird weiß. Er knirscht mit den Zähnen und verkrampft total. Ich hatte ihn schon ihren Freunden vorgestellt, aber die konnten ihm wirklich nicht helfen. Jesus war etwas genervt. Oh Mann, warum habt ihr so wenig Vertrauen in Gott? Wie lange muss ich es noch bei euch aushalten, bis ihr endlich kapiert, wie sowas funktioniert? Bringt den Jungen mal her. Als der Junge gebracht wurde, legte der fiese Geist gleich los, richtig los. Als er Jesus sah, der Junge krampfte hoch Zehen, wälzte sich auf den Boden hin und her und hatte gleich wieder weißen Schaum vor den Mund. Seit wann treten diese Symptome auf, wollte Jesus wissen. Der Vater sagte: Seitdem er ein Kind ist, seitdem er klein ist. Der fiese Geist hat ihn schon oft umgehauen, ihn sogar in die Feuerstelle und auch ins Wasser geworfen. Ich glaube, er will ihn töten. Bitte helfen Sie uns, tun Sie etwas, wenn Sie dazu in der Lage sind. Was ist das denn für eine Aussage oder Ansage, wenn ich dazu in der Lage bin? Alles ist möglich, der jemanden, der 100% vertraut. Der Vater sagte dann: Ich habe ein kleines Vertrauen in Sie, aber helfen Sie mir. Nein, ein großes, nicht ein kleines, sorry. Ein großes Vertrauen Sie, aber helfen Sie mir dabei, Ihnen wirklich auf die Art zu glauben, wie es nötig ist. Jesus kriegte mit, dass immer mehr Zuschauer da waren. Er bedrohte den fiesen Geist und sagte ihm: Du Geist, der Menschen stumm und taub macht, ich befehle dir jetzt, hau ab aus diesem Kind, du darfst da auch nie wieder reinkommen, verschwinde! Der Geist brüllte los, packte den Jungen noch einmal, warf ihn hin und her und dann verschwand er. Der Junge saß erst mal still da, ohne sich zu bewegen. Alle dachten, er wäre tot. Aber Jesus nahm ihn an der Hand, zog ihn hoch, bis er stehen konnte. Nachdem Jesus sich dann mit seinen Freunden in ein Haus zurückgezogen hatte, wollten die natürlich wissen, warum es bei ihnen nicht geklappt hatte mit der Dämonenaustreibung. Und so, es gibt so eine Art von fiesen Geistern oder Dämonen, die kann man nur rausschmeißen, wenn man voll eng mit Gott lebt. Wir haben die Geschichte hier. Wie ein Vater am Ende sein Kind zu Jesus bringt. Der Vater bringt es zu Jesus, aber leider trifft er nur seine Jünger an. Die werden seinen Sohn wohl helfen können, denkt er sich. Aber trotz allem Bemühen und Versuchen, es klappt einfach nicht. Viele Leute stehen daneben, auch die ganz Frommen, die Schriftgelehrten. Sie können einfach nicht gehen, sie können einfach nicht weggehen. Sie müssen immer gucken, Wird das was? Wird das was? Sie sind neugierig, viel zu neugierig, um wegzulaufen. Wir würden heute sagen, sie stehen da und haben ihre Handy gezuckt und versuchen zu filmen, was da jetzt los würde sein. Und dabei entsteht eine Unterhaltung und endet in eine Diskussion mit diesen Jüngern. Nun kommt Jesus dazu. Jesus in Begleitung mit Jakobus, Johannes und Petrus. Er wird gleich Teil dieses Geschehens. Wir müssen uns aber versuchen, vor Augen zu führen, Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes steigen gerade vom Berg der Verklärung. Sie haben eine wunderbare Situation erlebt. Jesus hat mit seinem Vater gesprochen. Die Jünger durften dabei sein. Es erschienen Elia und Moses. Jesus durfte sich mit ihnen unterhalten. Sie hatten eine so schöne Zeit. Eine emotionelle, großartige, wunderbare Zeit. Petrus war so fasziniert, dass er sagte, Jesus, lass uns hier bleiben. Hier wollen wir bleiben. Ich werde drei Häuser bauen für dich, für Elia und für Moses. Und dann wohnen wir hier und bleiben hier. Das war so herrlich. Und Jesus hatte Mühen, diese drei Jünger wieder zurück in den Alltag zu bringen und wieder auf den Boden aufkommen zu lassen. Und er hat sich bemüht und ist dann auf die Reise gegangen mit diesen drei enttäuschten Jüngern nach unten vom Berg runter. Der Vater des kranken Jungen ist verzweifelt. Wer weiß, wie viel Geld er bisher hingeblättert hat. Für Ärzte, für Medikamente. Und wo eine Krankheit oder wo ein gesundheitliches Problem auftritt oder wo ein Todesfall eintritt, der stürzt meistens die Hinterbliebenen in einem Chaos, in einem Durcheinander, die manchmal nicht wissen, keinen Ausweg haben, die wissen einfach nicht, was sie tun sollen. Und wo so eine Krankheit, wo so ein Todesfall auftritt und wo es dann so ausweglos ist, da ist es sehr oft nicht weit, dass es Menschen gibt, die skrupellos und gemein sind und auftauchen und solche Situationen oder solche Menschen ausnutzen. Und sie versuchen abzuzocken. Sie versuchen mit Patentrezepten irgendwie Mut zu machen. Was unternimmt man nicht alles, wenn es um die eigene Gesundheit geht? Für was ist man nicht alles bereit, wenn es ums eigene Leben geht oder um das Leben meiner lieben Kinder? Da greift man, wie wir uns alle gut vorstellen können, zu jedem Strohhalm, der unserer Erfahrung zufolge irgendwie Erleichterung bringt, irgendwie Linderung bringt. Und trotz oder besser gesagt gerade diese bringen oft nicht den Ausweg. Aber das Kind, sein Kind, bleibt krank. Was für ein Elend. Was für ein Frust für diesen fürsorglichen Vater. Wir alle wissen nicht, was er alles in seinem Leben schon angestellt hat, um dieses Kind zu helfen. Und genau in diesem Moment, wo dieser frustrierte Vater sein Kind zu Jesus bringen will und die Jünger es nicht schaffen und sie da alle zusammenstehen, stößt Jesus dazu. Und im Aufseufzer dieser Menge erkennen wir, dass sie sich freuen. Endlich ist er da. Es ist für ihn alle eine Erleichterung. Zum Glück kommst du mal endlich. Wir müssen in unserem Leben eines klar haben. So wie es damals für diese Jünger, so sind auch wir heute nicht die letzte Adresse. Wir sind immer in einem Leben unseres Nächsten, so sehr wir ihm auch helfen wollen, immer nur Handlanger. Wir sind immer nur Handlanger und niemals können wir der Heiland sein. Liebe Schwestern, liebe Brüder, alles kommt auf Jesus an. So auch in dieser Situation. Die ganzen neugierigen Zürköpfe, die dort einen versuchten Streit zu stichten, und die ernannten Weisen in diesem Moment verstummen plötzlich. Sie werden plötzlich ganz still. Sie gehen plötzlich irgendwie zurück und stellen sich so am Zaun und sie sehen, jetzt kommt Jesus. Meine Güte, was wird jetzt passieren? Sie werden mit einmal nur Zuschauer am Straßenrand. Und der Vater steht mit einmal im Mittelpunkt. Und er klagt lautstark Jesus seine Not. Offen spricht er aus, was ihn bedrückt. Der tiefe Schmerz seines Herzens tut sich auf und er klammert sich jetzt an Jesus und er enttäuscht ihn nicht. Er sagt, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Infolge dieses Gedankens, glaube ich, sind alle diese Bücher aufgetaucht, die Kraft des positiven Denkens. Du musst es nur glauben, du musst es nur überzeugt sein davon, dann klappt das, dann kannst du dich an die Haare aus dem Sumpf ziehen. Jesus möchte uns heute Morgen sagen, die Wunder des Gottesreiches sind zu erfahren, wenn der Glaube zum Gehorsam Gott gegenüber bereit ist. Das gilt diesem verzweifelten Vater, das gilt den Jüngern, das gilt den jedem dann darüber hinaus, auch die Zaungäste, die dort sich im Hintergrund verkriechen und ganz sicher auch uns heute, die wir uns mit diesem Text beschäftigen. In diesem Wort vom Glaubensgehorsam liegt der Kerngedanke, der Hauptgedanke dieser Erzählung. Es ist ein Wort, das am stärksten und uneingeschränktesten die Größe und die Macht des Glaubens hervorhebt. Mit einer ungeheuren Wucht muss dieses Wort von Jesus in die Seele dieses Vaters gefallen sein. So dass er sich Jesus zuwendet, mit ganzer Kraft und sich ihm überlassen will. Einen ganzen Glauben möchte er ihm darbringen und muss doch im Gegenüber mit Jesus, seinem Herrn, erkennen und erfahren, wie mangelhaft und wie ohnmächtig alles das ist, was er Jesus vermag zu bringen. Der Vater, dieser verzweifelte Vater, fühlte sich im Innersten emporgerissen zu Jesus. Aber er bemerkte auch, dass es ihm erschüttert, was Jesus sagt. Und das, was in ihm so vorgeht, finden wir in dieser Jahreslosung. Möchtest du sie noch einmal machen? In dieser Jahreslosung heute Morgen. Wir müssen uns vorstellen, er kniet vor Jesus und versucht ihm alles zu klagen und alles zu sagen. Und dann sagt Jesus ihm so ein Wort. Und er gibt ja sich ganz hin. Und dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als das zu sagen. Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Wir sehen hier erstens, es klingt einfach zu schwer für diesen Vater. Diesen Schritt zu machen, diese Hilfe von Jesus irgendwie zu bekommen, ist es aber nicht. Denn wer glaubt, setzt ganz auf Gottes Karte, das möchte Jesus sagen, der rechnet mit dem, was Jesus alles kann. Er bindet sich rückhaltlos an ihn, an den Heiland. Und diese Reichweite ist größer als jede, die wir irgendwie präsentieren können. Und das muss er hier einsehen. In Matthäus 28, Vers 18 und 20 sagt Jesus uns, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er sagt in Vers 20, als er dann diesen Auftrag zur Missionierung gegeben hat, sagt er, und wisst ihr, mit dieser Allmacht, die ich habe, werde ich euch nicht verlassen. Ich bin bei euch bis am Ende dieser Tage. Darauf zu setzen, kommt es im Glauben an. Wir rechnen mit der Allmacht Gottes. Wir brauchen nicht mehr nur auf das zu schauen und zu bauen, was wir alles an Schlauheiten an Tage bringen können, wie wir so schlau und fromm reden können, wie wir so liebevoll sein können und wie wir so schön schauspielern können. Darauf kommt es nicht mehr an. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Liebe Gemeinde, wir dürfen auch heute, genau wie damals, als Jesus vor ihnen stand, uns ihm immer wieder ganz anvertrauen. Wir dürfen ein ganz persönliches, so wie dieser Vater zu Jesus. Jesus stand da leiblich vor ihm. Er hat sich auf die Knie geschmissen. Er hat ihn gebettelt. Und er hat gesagt, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Genauso können wir es heute jeden Tag erleben. Wenn das mit dem Glauben aber so einfach wäre. Ja, ich glaube, ruft der Vater des kranken Kindes. Und er fügt hinzu, hilf meinem Unglauben. Ihm ergeht es wie manch einem von uns. Unser Glaube ist manchmal eine ganz, ganz schmächtige, schmale Angelegenheit. Mancher möchte gerne fröhlich und mit dicker Brust glauben. Aber immer wieder kommen ihm Zweifel dazwischen. Ob mein Glaube wohl ausreicht, ob ich stark genug bin? Doch wer so fragt, liegt ganz richtig. Beides gehört zusammen. Das Wissen um die Macht Gottes, um die Macht Jesu Christi und zugleich das Eingeständnis, solchen Glaube bringe ich nicht auf. Hilf meinen Unglauben. Der Glaubende pendelt zwischen dem Zutrauen und dem Zögern. Oft hin und her, dem ich vertrauen darf und dem frustrierenden, schlechten Erfahrungen, die, Andreas, du weißt es zu Genüge, in meinem Leben schon gemacht habe. Hilf meinem Unglauben, lesen wir. Er schreit es zu Jesus auf. Er kniet vor ihm und bettelt, hilf meinem Unglauben. Und das ist unser zweiter Gedanke. Hier sehen wir, wie dieser verzweifelte Vater Jesus um Hilfe bittet. Käme es darauf an, auf unsere perfekten, auf unsere jederzeit fitten Glauben an, hätten wir keine Chance vor Gott. Wäre es unmöglich, alles. Aber nicht die unerschütterliche Stärke unseres Glaubens ist entscheidend, sondern dass wir immer zu unserem Herrn Jesus kommen dürfen. An ihn können wir uns klammern. Auf dieses Fundament können wir bauen. Alles kommt auf ihn an. Wir dürfen zu ihm hochschauen und auf diesem Vater bauen und ihn bitten, hilf mir. So wie wir das heute Morgen gemacht haben, wie wir uns hier zusammengestellt haben. Wir dürfen darum bitten, uns im Gesang zu leiten. Wir dürfen darum bitten, uns hier zu leiten. Wir dürfen uns darum bitten, da zu leiten. Wir dürfen ihm darum bitten, dass er uns in der Predigt hilft. Wir dürfen ihm im Alltag für jede Sache bitten. So wie dieser Vater. Hilf meiner Situation. Das ist der Weg. Das ist die Vorgabe für 2020, liebe Gemeinde. Damals hat er das Kind geheilt und mancher Christ kann davon Lieder singen, kann davon großartig berichten, wie er zu Jesus gebetet hat und das Wunder ist geschehen. Eine Krankheit ist gewichen, eine Last ist abgefallen, ein Engpass wurde wieder aufgehoben. Großartig. Liebe Gemeinde, wir wollen dafür danken, dass es Menschen gibt, die diese Sachen erzählen können und wirklich erlebt haben. Das ist wunderbar, herrlich. Dankeschön, Gott. Aber andere haben auch zu Jesus gefleht. Aber die Last wurde ihnen nicht abgenommen. Die Krankheit blieb. Und der Kummer wurde nicht weniger im Innern. Aber keiner von uns kann sagen, Jesus hat nicht geholfen. Er hat einen Weg geebnet, damit umzugehen, damit zu leben. Auch Paulus selbst musste dieses erfahren. In 2. Korinther Kapitel 12, Vers 7 bis 10 heißt es: Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir ein Fall ins Fleisch gegeben, nämlich ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich glaube, jeder von uns, wenn er auch die Heilung nicht erfahren hat, weiß, dass Jesus ihm Kraft geschenkt hat, die Bürde anzunehmen und zu tragen, wie auch immer. Wenn wir uns an Jesus wenden, bleibt keine Not so, wie sie war. Jesus hilft auf jeden Fall. Wo wir uns ihm anvertrauen, werden wir nicht enttäuscht. Auch wenn die Hilfe manchmal ganz anders ausfällt, als wir begrenzte Menschen uns das ausmalen und Gott gerne vorschreiben würden wollen. Wunderbar möchte ich heute darstellen, ist es, dass wir in jeder Lage unseres Alltags, in jeder Lage unseres Lebens zu Jesus kommen dürfen. Bei ihm sind wir aufgehoben. Und heute Morgen, am Anfang dieses Jahres, reicht uns Jesus seine Hand und möchte uns mitnehmen. Er möchte uns das schenken, was wir nicht haben. So wie dieser Vater: Hilf meinen Unglauben.